Also erstens bitten wir nochmal um Spenden, weil das kann man nicht genug tun. Wenn euch die Veranstaltung hier gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr in diese tolle Spendenbox was reinwerfen könntet. Dann könnt ihr diese Veranstaltung nämlich auch nächstes Jahr nochmal machen. Und das wollt ihr natürlich alle. Zweite Sache ist, es gibt noch eine kleine Planänderung. Der Vortrag von der Piratenpartei, der wird in einer Stunde stattfinden, um 17 Uhr, im kleinen Saal, der hier oben drüber ist. Nur, dass ihr das auch alle mitbekommt. Und jetzt, finally, freuen wir uns, dass wir Daniel begrüßen können von WikiLeaks. Ja, wir hatten jetzt einige Probleme mit der Bahn und ja, ist jetzt endlich hier. Und ja, ich denke mal, wir sind alle gespannt, was uns jetzt erzählen wird. Und ja, können wir einen kleinen Applaus geben. Und dann würde ich dir das Wort übergeben.
Okay, geht das mit dem Ton? Hallo erstmal. Nachdem ich jetzt da bin, wollte ich fragen, ob der Steffen M. aus Dresden auch da ist. Der hatte sich gestern im Twitter gefreut, dass es nach hinten verschoben wurde, um auszuschlafen. Also ich hoffe, dass es dann auch geschafft hat. Von daher hatte das auch seine positiven Seiten vielleicht. Mein Name ist Daniel Schmidt, ich bin hier vom WikiLeaks-Projekt. Es würde für den Vortrag helfen, wenn ich ungefähr wüsste, wer weiß, was wir machen. Also jeder, der weiß, was wir machen oder davon gehört hat, vielleicht mal die Hand hoch. Bisschen populär hier, sehe ich. Okay, das passt ganz gut. Also ich werde relativ wenig darüber sagen, was wir machen und was wir bis jetzt alles gemacht haben oder so, sondern versuchen, ein bisschen einen Kontext zu schaffen, warum das, was wir machen, wichtig ist. Und das ein bisschen einzureihen in das, was auch relativ aktuell momentan ist, was unsere Gesellschaftspolitik hier vielleicht in Deutschland betrifft. Aber wir fangen erstmal an. Wir akzeptieren Dokumente, also wir sind eine Webseite, die Dokumente publiziert, die nicht für die öffentliche Publikation gedacht waren. Das heißt, wir bieten verschiedene Möglichkeiten, wie man uns als journalistische Entität Dokumente zuspielen kann, die man zum Beispiel bei sich in der Firma hat oder die aus einer Regierung kommen, wenn man damit der Öffentlichkeit Informationen geben will, die wichtig sind dafür, dass die Öffentlichkeit ihre Realität akkurat beurteilen kann. Wir nehmen keine Dokumente oder irgendwas anderes, was jemand selbst verfasst hat, ohne dass das Ganze durch ein offizielles Dokument belegt. Das heißt, wir kümmern uns nicht um Gerüchte oder um das, was jemand aus erster Person Erfahrung vielleicht erzählen kann, sondern wir nehmen nur harte Fakten im Sinne von einem Dokument, das von einer Entität irgendwie publiziert wurde, wer auch immer das dann war. Wir sind anonym, das hatte ich gesagt. Das heißt, es gibt verschiedene Mechanismen, mit denen wir etablieren, dass die Quelle uns gegenüber anonym sein kann und sich somit selbst nicht belasten zu müssen. Zum anderen garantieren wir, dass das, was wir publizieren, auch so anonym ist, dass die Quelle damit keine Probleme bekommen kann. Im dritten Schritt ist die Benutzung unserer Plattform von unserer Seite aus anonym. Und die Leute, die uns mithelfen, da komme ich dann auch später nochmal dazu, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man bei uns mitmachen kann. Die Leute, die bei uns mitmachen, müssen auch nicht irgendwie in einem Klarnamen bekannt sein oder so. Das funktioniert über Reputation und darüber, dass Leute gute Arbeit leisten. Wenn unsere Webseite benutzt wird zum Beispiel, es gibt bei uns von unserer Seite keine Logfiles, weder eben für Leute, die was hochladen oder für Nutzer oder Leute, die Beiträge einstellen oder die Sachen editieren oder so. Wir betreiben ein sehr aufwendiges Netzwerk, um alle Verbindungen zu anonymisieren. Das heißt, selbst der Webserver oder welche anderen Services, die wir auf Maschinen anbieten, die kennen den Benutzer nicht, die kennen seine IP-Adresse nicht, die wissen nicht, wer mit ihm kommuniziert. Also es ist auf verschiedenen Ebenen einfach ausgeschlossen, dass irgendjemand sich darum Gedanken machen muss, dass wir Daten vorhalten können. Wir sind unzensiert, das heißt, wir sind zum einen von niemandem aktuell außer in China zensiert, wie auch, dass wir Mechanismen unterhalten, wie zum Beispiel auch in China die Webseite erreicht werden kann. Also das kann über Tor sein oder einfach über den Umstand, dass wir ca. 450 verschiedene Domains haben, unter denen wir erreichbar sind. Die Domains zeigen zum Teil auf andere IP-Knoten, in denen man dann einsteigen kann in unser Netzwerk, was eben sicherstellt, dass wir privat in Länder wie China zum Beispiel Zugangsknoten von uns reingeben können über private Kontakte. die werden dort verbreitet und in dem Moment, wo wir wissen, dass es das erste Mal aufgefallen ist und sie sind gesperrt auf der Firewall, dann können wir denen eben den nächsten Domainnamen mit einer neuen IP-Adresse geben und so können wir über Zeit zumindest solche Sachen umgehen. Und wir sind rechtlich geschützt, das ist auch sehr wichtig zu verstehen für jeden, der uns Dokumente gibt oder auch für jeden, der mitmachen möchte. Alles das, was wir machen, wird durch verschiedenste Jurisdiktionen der Welt geroutet, technisch. Das heißt, jede Information, jedes Paket mit Informationen, das irgendwo durchs Internet innerhalb unserer Infrastruktur läuft, läuft durch alle die Länder durch, die sehr starke Pressegesetze haben und wird somit zu einer Kommunikation zwischen einem Journalisten und einer Quelle zum Beispiel. Und wird dann in diesem Land über nationalstaatliches Recht zumindest geschützt. Das heißt, wenn Sie in einem Drittland, wenn vielleicht die Publikation in einem Drittland illegal ist und oder die Quelle für das Zuspielen des Materials belangt werden könnte, können wir aber zum Beispiel auch ein Verfahren anstreben gegen den, der versucht, die Quelle zu kompromittieren. Wir verstehen uns als ein Dienst für Bürger und für die Medien. Wir sind kostenlos, das soll auch eigentlich aus unserer Sicht immer so bleiben. Und ist natürlich eine Frage der Finanzierung, aber das ist ein anderes Thema. Und wir möchten diesen Service sowohl für Quellen wie auch für Konsumenten der Informationen kostenfrei anbieten. Das ist ganz wichtig, zum einen, weil die Öffentlichkeit, weil in der Öffentlichkeit niemand Geld bezahlt für wirkliche Informationen. Diese Motivation ist einfach gar nicht da, gerade in Zeiten vom Internet. Außerdem ist das Funding, also die finanziellen, sage ich mal, Situationen der Presse allgemein und auch vor allem in den großen Medienorganisationen sind extrem schlecht. Das heißt, wir versuchen eigentlich mit unserem Projekt den Journalismus zu unterstützen, in dem Sinne, dass wir ein kostenloses Tool an die Hand geben, was extrem mächtig ist und eben nicht noch weitere Komplexität schaffen. Wir sind sowas wie ein Versprechen ohne Kompromisse. Das heißt, wir sagen, wenn ein Dokument, was uns zugespielt wird, unseren Kriterien entspricht, das heißt, es wurde nicht veröffentlicht bisher, oder es ist irgendwo auf der Welt zensiert und braucht uns als sicheren Hafen, um es zu publizieren und um nicht angreifbar zu sein, dann veröffentlichen wir das. Es gibt von uns keinerlei Agenda oder irgendwelche inhaltliche Bewertungen, in denen wir vornehmen, ob das relevant ist oder nicht, sondern wir geben dieses Versprechen und das gilt ohne Kompromisse. Im letzten Teil ist das ganze Projekt immer noch eine Beta-Version. Das heißt, wir haben oder im Laufe der Entstehungsgeschichte dieses Projekts, über die letzten 3 Jahre vielleicht, sind einige Ideen erarbeitet worden und ein Teil dieser Ideen, die Kernideen, sind umgesetzt worden in der momentanen Infrastruktur und wir arbeiten momentan auf sowas wie dem Release 1.0 von Wikileaks aus. Das, was im Moment da ist, ist ein extrem kleiner Teil. Darüber sage ich dann vielleicht auch nachher noch ein bisschen was. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir Unterstützung brauchen, um das auszubauen, was eine ganz andere Größenordnung sein wird von dem, was bisher bekannt ist. Da uns viele Leute hier kennen, solltet ihr wissen, dass das, was wir machen, schon ein bisschen was bewegt hat. Wenn wir das auf die nächste Ebene heben können, dann kommen wir noch einen ganzen Schritt weiter. Also, aber dazu sage ich dann auch gleich noch was. Wir sind, wie gesagt, nur am Anfang. Ich habe gedacht, ich erzähle vielleicht ein bisschen was aus dem, was uns momentan umtreibt. Das ist immer, bei uns ist sehr viel los, wir bekommen täglich neue Dokumente. Von daher ist es müßig, darüber zu sprechen, was vor einem Jahr vielleicht ein Highlight war. Es gibt immer schöne, nette Sachen aus dem, was gerade so passiert. Momentan haben wir jetzt gerade mit dem britischen Verteidigungsministerium unseren Spaß eigentlich. Das ist eine relativ humorvolle Einlage mal. Wir haben über die Zeit verschiedene Handbücher vom britischen Verteidigungsministerium publiziert. Irgendwann ist das vor einigen Monaten wohl wem aufgefallen, oder mittlerweile ist das ein Jahr her. Und einer der Prozesse, die wir intern haben, ist, dass wir bei allen möglichen Behörden regelmäßig anfragen, was bei den Behörden zu uns bekannt ist. Zum Beispiel über Freedom of Information Requests zu den Informationsfreiheitsgesetzanträgen hier in Deutschland. Einfach um zu verstehen, was man so weiß. Wir haben diesen Antrag auch bei dem MOD eingereicht und haben eben uns erkundigt, was sie so zu uns wissen. Und da kam eine ganze Zeit lang nichts zurück und dann gingen ein paar Mails hin und her. Und irgendwann haben die uns so einen Mailverkehr zugespielt, den sie in irgendeiner Behörde gefunden haben. Und da hat ein Mitarbeiter beim MOD eben entdeckt, dass bei uns ein Handbuch veröffentlicht ist. So, und dann hat er irgendeinen Kollegen das geschickt und hat gesagt, soll mal bitte einer gucken. ob das eine vom MOD genehmigte Veröffentlichung ist oder ob der MOD vielleicht sogar bei uns Dokumente publiziert. Das heißt, im ersten Schritt, ironischerweise, wusste der Behörde derjenige schon gar nicht, ob das vielleicht sowas wie eine Cover-Operation ist, wo irgendwas rausgeschoben wird. Der zweite Adressat hat dann eine leichte Panikattacke bekommen und von da hat sich das dann weiterentwickelt, bis zum Schluss alle irgendwann ganz verstört war, dass egal wie weit er klickt, er findet immer weitere Links und das Ganze ist so tief, dass er gar nicht weiß, wo er sich da reinbewegt. Und also die Behörde ist irgendwie so ein bisschen außer Rand und Band geraten. Dann kam das Thema Filterung auf und dass das MOD gerne hätte, dass unsere Webseite gesperrt wird. Das war dann auch ganz interessant aus dem Aspekt, einfach um zu verstehen, was passiert innerhalb von einer Behörde, ob das jetzt in welchem Land auch immer das ist, in dem Moment, wo sie jetzt gerne so eine Webseite gesperrt hätten und feststellen, dass es 450 Domains gibt oder sagen wir eine unüberschaubare Anzahl von Domains, die sie jetzt bei ihrem Provider irgendwie gerne gesperrt hätten. Der Konsens ist eigentlich, dass die Sperrung gar nicht möglich ist und dass man nicht weiß, wie man das mit British Telecom zum Beispiel vereinbaren soll, dass unsere Webseite nicht mehr erreichbar ist aus dem MOD. Momentan sind die Hauptdomains nicht erreichbar, aber wir bekommen als eine der Reaktionen täglich neue Dokumente aus dem MOD von Leuten, die sagen, dass das alles so plump läuft, dass es sie schon ärgert. Ja? Das ist, wie gesagt, der Stand vor einigen Monaten. Jetzt hat sich etwas Neues entwickelt, dass wir weitere Antworten auf unseren Request bekommen haben vor einigen Tagen. Und mittlerweile ist es so weit, dass eigentlich wir haben für jedes Dokument versuchen wir sowas wie eine Summary zu schreiben. Und wir sind jetzt ernsthaft im Überlegen, ob wir die Summaries nicht direkt vom MOD bekommen können. Wir haben ein paar Dokumente veröffentlicht, auch jetzt bei uns auf der Seite, die wir zurückbekommen haben von denen. Und daraus wird eigentlich ersichtlich, dass die Jungs jetzt unsere ganze Webseite abgrasen, überall Handbücher auftun und dann in einem riesen Dokument beschreiben, um was es da geht, was in dem Handbuch drin steht, warum das gesperrt war, wo es bei uns zu finden ist, und das ist eigentlich die perfekte Beschreibung. So, die arbeiten uns gerade ein bisschen zu. Ja. Das ist jetzt ein Auszug aus einer Mail, die dann vorgestern kam. Die Grundlage für die Untersuchung bei uns jetzt ist eine Guideline, die beim MOD vorhanden ist. Die hat uns jetzt auch jemand geschickt, eben mit dem Kommentar, dass das die Justification, also die Begründung dafür ist, warum man uns investigiert. Und er halt der Meinung ist, dass wir diese Begründung oder dieses Manual verstehen sollten, um zu wissen, wie man versucht, gegen uns zu arbeiten. Also die ganze Taktik, irgendetwas zu verheimlichen oder zu unterdrücken, geht voll nach hinten los. Das ist eines der Beispiele halt dafür. Ja, das zweite Beispiel, da kann ich leider noch keinen Namen nennen, aber das erzeugt jetzt vielleicht schon ein bisschen Spannung für die nächsten Wochen. Wir bekommen ja im Moment alle zwei Wochen etwa eine rechtliche Drohung von jemandem. Das pendelt immer so ein bisschen, manchmal nur einmal im Monat, manchmal auch jede Woche. Wir hatten einen etwas größeren Leak vor einigen Wochen und da hat jetzt quasi der Geschädigte oder der sich als Geschädigter betrachtet, hat jetzt so ein paar Hotshot-Anwälte angeheuert. Mit denen haben wir relativ oft zu tun, also große Kanzleien, die bei uns anfragen, die sehr arrogant auftreten und die im Endeffekt dann irgendwann feststellen, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, was sie da machen. Wir haben eine Mail bekommen, oder einen zweiseitigen Brief, besser gesagt, in dem Anwälte erklären, wie sie etwas verstehen, dass es ihr Verständnis ist, wie etwas läuft, es ist ihr weiteres Verständnis, dass etwas läuft. Sie glauben, dass etwas so und so funktioniert. Und das wird über zwei Seiten ausgeführt. Und wenn man das gelesen hat, und das wird, wenn wir das dann veröffentlichen, sicherlich ganz nett, dann stellt man fest, dass die überhaupt keine dieser Annahmen auch nur annähernd richtig getroffen haben und dass sie sowas von weit weg am Buddeln sind, dass es mit uns gar nichts zu tun hat. So. Die haben uns quasi was geschickt, was mit dem, was wir machen, eigentlich wenig zu tun hat. Und das sind hochbezahlte Anwälte, die irgendwo im Internet am Stochern sind und versuchen, irgendetwas zu erreichen, was nicht im Interesse ihrer Kunden ist. Im Sinne dessen ist halt ein bisschen doof, wenn man ganz falsch liegt. Und wir überlegen momentan, ob wir nicht versuchen, sowas in einem Board auszuschreiben jedes Jahr, weil das einfach eine Tendenz ist, die wir beobachten, wo wir die Anwaltskanzlei weltweit mit einem Preis krönen, die man garantiert nicht haben will. Das wäre vielleicht auch eine gute Methode, um denen für die Zukunft die Arbeit ein bisschen leichter zu machen, dass sie sich mit bestimmten Sachen einfach nicht auseinandersetzen, weil sie es nicht so verstehen. Aber nur so als ein paar Anekdoten vielleicht. Okay, was uns im Moment beschäftigt, ist Release 1.0. Das ist auch das, was jetzt gerade passiert. Da wird sehr viel Entwicklungsarbeit benötigt und unter anderem brauchen wir immer noch 30 Maschinen, die wir irgendwo hosten müssen. Das ganze Hosting bei uns ist relativ kompliziert. Also das ist jetzt nicht, weil 30 Maschinen irgendwie fancy sind und wir der Meinung sind, wir brauchen so viel. Sondern das ist das, was wir brauchen, um unsere Infrastruktur auf den nächsten Stand zu heben, so dass alle Mechanismen, die wir haben, gerade auch mit dem komplexen Routing zum Beispiel, funktionieren. Release 1.0 wird auch ein vollkommen neues Submission-System haben. Ja. Wir möchten gerne zum Beispiel, das wird gerade entwickelt, im Code-Snippet rausgeben, dass jede Nachrichtenseite, jeder Blog, jeder Webseitenbetreiber in seine Seite mit einbetten kann, was von uns Code lädt, der eine Submission-Form hat, wo auf jeder Seite zu uns ein Dokument geschickt werden kann. Das wollen wir vor allem für jede Zeitung haben. Und somit kann ein Nutzer einer Zeitung, der von irgendwas weiß, was in seinem Lokalbereich zum Beispiel hier in der Stadt oder so von Interesse wäre für die Bürger, kann er das über die Webseite seiner Zeitung hier lokal hochladen. Das kommt zu uns und wir wissen, dass es über die Webseite der Zeitung kam. Und die Zeitung bekommt dann zum Beispiel ein Exklusivrecht auf dieses Stück Informationen für eine Woche. Dann kann die Zeitung an einem Artikel arbeiten, der Leser unterstützt die Zeitung und im Endeffekt wird alles transparent für die Öffentlichkeit mit der Publikation des Artikels und des Dokuments. Das ist einer der Mechanismen, mit denen wir versuchen wollen, im nächsten Schritt das, was wir angefangen haben, viel mehr auszuweiten und viel mehr Möglichkeiten der Interaktion zu geben. Das ist rechtlich abgesichert über das, was wir machen. Die Zeitung begibt sich dann nicht irgendwie auf schwieriges Territorium oder einen Webseitenbetreiber. Und wir sind einfach der Meinung, dass es helfen würde, die ganze Interaktion zwischen Bürgern und dem, was in unserem Land passiert, wieder ein bisschen mehr zu steigern. Und Transparenz eben noch aggressiver voranzutreiben, als wir das jetzt schon tun. Es wird ein neues verteiltes System geben. Das heißt, wir setzen auf verteilte Datenbanken in Erlangen. Das ganze System wird in Erlangen implementiert sein als die optimale Sprache für eine dezentrale verteilte Struktur. Das ist was, wo, ich weiß nicht, ob es hier Erlangen-Programmierer gibt, davon gibt es leider nicht so viele, davon, da wird noch einiges an Arbeit notwendig sein, um das zu implementieren. Ja. Wir haben neue Ansätze, was die Security für unsere Seite und unsere Server und so weiter betrifft. Das ist relativ viel BSD-naher Kernel-Code. Wenn irgendjemand sich im BSD-Kernel gut auskennt und der Meinung ist, er hätte gerne eine spannende Aufgabe, dann kann er sich da auch gerne mit uns in Verbindung setzen. Ja, es gibt eine ganze Menge Website-Programmierung, die gemacht werden muss oder so. Ich möchte es einfach nur im Raum stehen haben, dass, falls irgendjemand hier zu viel Zeit hat und motiviert ist und talentiert ist, es eine Menge Möglichkeiten gibt, da auch bei uns zu unterstützen, wenn man kein Geld geben kann. Also, mein Geld hilft immer, weil man sich dann eine Ressource kaufen kann, aber motivierte Leute sind eigentlich noch besser als irgendwas, was man nicht bezahlen könnte. Und zu guter Letzt eben halt auch die Frage, ich meine, ich bin jetzt in einem Kreis hier, wo es eigentlich fast ausschließlich Leute geben sollte, die das Ganze, die verstehen, warum das wichtig ist. Also ihr könnt den Kontext vielleicht besser einordnen als irgendeine andere Veranstaltung, auf der ich mich jetzt aufhalten könnte. So, und wenn niemand von hier was macht, und darüber spreche ich halt auch später noch, wer macht's dann? Das ist die Frage. Und wenn es keiner macht, was machen wir dann? So, es gibt bestimmte Sachen, die muss einfach jemand machen. Es geht darum, dass Sachen angegangen werden müssen und dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass irgendjemand anders macht. Aber dazu kommen wir gleich. Achso, und falls sich jemand für die Pharmaindustrie interessiert oder Kontakte hat bei Zeitungen, die sich für die Pharmaindustrie interessiert, daher nehmen wir auch gerade gerne Kontakt auf, um was extrem Nettes für die nächste Zeit zu machen. Können sich auch einige darauf freuen. Es ist interessant, die Psyche eines Pharmaunternehmens kennenzulernen mit all dem, was da so dahinter steht und vielleicht zu verstehen, warum man was beim Arzt verordnet bekommt. Aber dazu auch mehr. So, ich muss ja ein bisschen teasen vielleicht. Ja, um jetzt ein bisschen auf ein etwas abstrakteres Thema einzusteigen, nämlich uns im Kontext der Welt zu betrachten vielleicht. Möchte ich zwei Fallbeispiele vorstellen von Dokumenten, die wir haben, die vollkommen gar nichts miteinander zu tun haben, die aber zwei Dinge verdeutlichen. Das erste ist relativ aktuell, das haben vielleicht auch ein paar Leute mitgekriegt, da haben wir vor ein paar Wochen einen Tweet rausgehauen. Es gibt so eine Zensurliste von Lycos. Also Lycos war diese Suchmaschine, die es bis Ende letzten Jahres gab. Und die Suchmaschine selbst unterhält oder unterhielt eine Sperrliste mit Domains. Das heißt, man konnte sich an Lycos wenden, konnte sagen, man hat einen bestimmten Grund, warum man einen Inhalt nicht in dieser Suchmaschine haben will. Und Lycos hat dann unter Umständen diesen Inhalt gesperrt in der Suchmaschine. Das sind 316 Einträge, glaube ich, ist nicht besonders groß, also verglichen mit den anderen Zensurlisten, die wir haben. Aber was hier wichtig ist, ist, dass man zu so einem Dokument jetzt die richtigen Fragen stellt. Was passiert ist, als wir das veröffentlicht hatten, war, dass zum Beispiel bei Gulli und bei Netzpolitik auch, wo ich jetzt erwarte, dass die Leute Verständnis haben für so ein Dokument, die Leute gesagt haben, das ist irgendeine Suchmaschinenzensurliste, das ist vollkommen normal, dass das passiert und das ist es auch. Die hat überhaupt nichts mit unserem Zugangserschwerungsgesetz zum Beispiel zu tun. Warum soll das relevant sein? Ist eine kleine Kartoffel irgendwie. Es gibt viel heißere Sachen. So. Aber das ist nicht die richtige Frage bei dieser Sache. Es geht nicht darum, was die Liste nicht ist, sondern wir müssen fragen, was die Liste ist. Und was wir sehen können anhand von dieser Liste, wenn wir die Perspektive auf das Dokument ändern, ist, dass das ein Auszug ist von den Begehrlichkeiten, die Leute an eine Zensurinfrastruktur stellen, egal in welcher Art und Weise. Das ist der Durchschnitt von dem, was bei irgendjemandem aufläuft, der Informationen anbietet. Und wo jemand, der diese Informationen nicht publiziert haben will, sagt, hallo, guck doch mal danach. Und das sind dieselben Anfragen, die auch auflaufen werden bei der Zensurinfrastruktur durch das Zugangserschwerungsgesetz. Ob die dann durchkommen oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Und ob das relevant ist für das Zugangserschwerungsgesetz oder diese Infrastruktur, ist auch eine andere Frage. Aber man muss verstehen, was sind überhaupt die Anfragen? Und das ist das, was nicht öffentlich ist. Und das ist das, wo der Wert dieser Informationen liegt. Und dann kann man vielleicht darüber nachdenken, wenn so und so viele dieser Anfragen kommen, wann wird der politische Druck hoch genug, dass man sagt, wir weiten das jetzt vielleicht aus. Oder hier müssen wir eine Ausnahme machen, weil es um einen Grenzfall geht. Oder was ist überhaupt das, worum gebuhlt wird? Ja. Das ist der Wert von dieser Liste und das ist das, was so wichtig ist zu verstehen. Und deswegen ist es wichtig, und das ist der Punkt, den ich machen will, dass wir nicht annehmen, dass das, was wir über gewisse Informationen lesen, selbst wenn es um Netzpolitik oder Gulli, obwohl ich die beide sehr achte als das, was sie machen, ja, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber wir dürfen nicht hinnehmen, dass selbst spezialisiertere Medien, die uns über Sachen berichten, von denen wir glauben, sie können das einschätzen, dass das Ultima Ratio ist, irgendwie das letzte Urteil, zu dem man kommt, sondern dass wir selbst uns Perspektiven suchen müssen. Jeder Einzelne von uns muss aus seiner eigenen Perspektive anfangen, auf Sachen zu gucken. Das ist das Problem. Wir kommen zum etwas krasseren Beispiel, was das betrifft. Ich weiß nicht, wer von uns oder wer von euch hat dieses Dokument bei uns gesehen? Okay, das ist sehr interessant. Das ist das wichtigste Dokument, das ich, würde ich fast sagen, für meine Zukunft in meinem Lebenszeitraum gelesen habe. Dieses Dokument behandelt, ist geschrieben von dem Security Think Tank der EU, das ist der EU-ISS. Er ist zusammengesetzt aus allen möglichen Leuten aus verschiedensten Bereichen der Wirtschaft, der Politik, der Rüstungslobby und woher auch immer, die darüber beraten, wie die Security Policy, also die Sicherheitspolitik der EU in Zukunft aussehen muss. Und die haben ein Paper geschrieben darüber, wie müssen wir unsere Zukunft der EU bis 2020 beurteilen. Und in diesem Paper kommt man, das ist auf Englisch, ich habe das jetzt übersetzt, aber das sind alles Quotes, die akkurat sind. So. Die sind, von denen findet man da hunderte, deswegen ist das keine, das ist noch lange nicht alles. Ja. Aber das Paper kommt zu dem Schluss, dass 20% der Welt aus Globalizern besteht und 80% der Welt aus Localizern. Und die Localizer dieser Welt bedrohen den Reichtum der Globalizer. Und da wir nicht garantieren können, dass wir die Probleme der Localizer lösen bis 2020, müssen wir über alternative Strategien nachdenken. Und diese alternative Strategien ist der Aufbau einer Militär- und Polizeimacht für die EU als ein, sagen wir, Add-on zur NATO, so verstehen die sich sogar selbst, ja, das wird da auch gesagt, eine Militär- und Polizeimacht, mit der wir Aufstände von Armen niederschlagen können. Das steht genauso da drinnen. Und da steht auch drin, dass wir Grenzwälle errichten müssen, um die Armen aus den 20% dieser Welt rauszuhalten. Und dass wir sehen müssen, was wir zum Beispiel mit den Regenwäldern machen. die leider in den falschen Ländern liegen und sowas wie ein globales Gut darstellen, von dem auch wir abhängig sind und die vor unkontrolliertem Eingriff oder Zugriff durch Arme dieser Welt geschützt werden müssen und deshalb der Souveränität der einzelnen Nationalstaaten entzogen werden müssen. So. Das ist jetzt eine ganz andere Kategorie von einem Papier. Und das könnte man jetzt, wir könnten noch über Stunden weiterreden, da wird einem auf jeder Seite mehrmals schlecht, wenn man das so liest. Zumindest ist das meine Auffassung als Mensch. Ich sehe mich nicht in einer EU, in der ich mich vor Arm verteidigen muss. Wir müssen eher sehen, wie wir das anders denken. Ja, aus meiner Sicht. Es gibt, ja hier, sehr schön, so ehrlich sagt es auch kaum jemand, einzigartige Kernkompetenz des Militärs ist Expertenanwendung von Gewalt. Und wenn dann jemand die ganze Zeit davon redet, warum er das Militär braucht, um irgendwas unter Kontrolle zu halten, dann weiß ich ja, wie er das meint. Ja? Das volle Spektrum des hochintensiven der Kampfmaßnahmen muss ausgeschöpft werden. Ja? Das wird auch definiert. Das geht von Big Violence, wie wir das sehen, um sowas wie den Irak niederzuschlagen, bis zu chirurgischen Schlägen, die wir irgendwie vornehmen können. Ja? Das ist alles im Plaintext da, sehr explizit. Eben die universellen Schätze, die wir den einzelnen Nationalstaaten entziehen lassen. Die Frage ist, bei diesem Papier, was ist das Problem? Warum hat niemand hier in diesem Raum davon gehört? Das ist nichts, wo ich jetzt erwarten würde, dass das bei uns jemand hören muss. So, sondern das müsste doch eigentlich was sein, dessen ich mir als Bürger dieses Landes irgendwie bewusst bin, weil das über sowas Gravierendes, was die Zukunft von ganz Europa, unsere Position gegenüber 8% der Weltbevölkerung darstellt. Das muss doch irgendwie besprochen werden irgendwo. Ja, und das sind Fälle von unterlassener Fragestellung, so nenne ich das mal. Das ist das, wo wir heute sehen können, dass die Medien auf einem ganz grundlegenden Level komplett versagen. Und wir eben nicht, wie ich das in dem anderen Beispiel auch versucht habe, auf einer anderen Ebene darzustellen, darauf bauen können, dass in den Medien die Themen auftauchen, die für uns wichtig sind, und dass in den Medien die Themen, die für uns wichtig sind, so behandelt werden, wie das nötig ist. Das heißt, wir alle brauchen wieder eine weitere Perspektive. Unsere eigene Perspektive, unsere eigene Neugier, unsere eigenes Nachfragen. Und wir müssen anfangen, uns selbst mit Informationen zu versorgen. Und deswegen ist es wichtig, dass auch Leute bei uns die Informationen selbst lesen. Das ist ein Riesenproblem, was wir haben, dass die Leute gerne Nachrichtenmeldungen lesen und darüber reden möchten und ein bisschen tweeten und keine Ahnung, was noch alles, ein paar Blog-Einträge schreiben, aber die wenigsten Leute lesen das Dokument. So, und in dem Dokument ist der Inhalt, der so wichtig ist. Das, was die Nachrichten darüber schreiben, ist ein ganz kleiner Auszug und kratzt nur die ganz kleinen Oberfläche an. Deswegen ist es halt wichtig, dass wir alle Perspektiven entwickeln. Ja, es gibt, was das nennt sich, das Kardaschew-Schema. Das wird jetzt, ich hoffe, nicht zu abstrakt. Ja. Das ist entwickelt von einem russischen Astronomen und das nimmt eine Beurteilung der Entwicklung einer Gesellschaft, einer Zivilisation vor, anhand des Energieverbrauchs. Ja, das heißt, es ist eine rein physikalische Betrachtung, auf welchem Entwicklungsstand sich eine Gesellschaft oder eine Zivilisation befindet. Das Schema ist so groß ausgelegt, dass wir im Moment in einem Übergang sind von einer Typ-0-Gesellschaft zu einer Typ-1-Gesellschaft. Die Typ-1-Gesellschaft würde auszeichnen, dass wir auf unserem Planeten alle Energie verwerten können, die uns geboten wird. Das heißt, wenn wir irgendwann so weit sind, dass wir alles, was wir an wiederverwendbaren Energien wie Solar und Wind und so weiter uns zunutze machen, dann haben wir das maximale Energiepotenzial dieses Planeten ausgeschöpft. Und das wäre dann auf der Kardaschew-Skala auf Platz 1. So, was hat das Ganze jetzt damit zu tun? Okay. Wenn man jetzt diese Skala abstrahiert und sich überlegt, wie muss eine Gesellschaft sich entwickeln, um dahin zu kommen, und was ist die langfristige Perspektive, ja, dann kann man bestimmte Züge einer Gesellschaft einteilen in die Kategorie Typ 0 und gewisse Sachen sind vom Typ 1. So, ja, sowas wie fossile Brennstoffe zum Beispiel sind Typ 0 Kategorie Energieerzeugung. Dass wiederverwertbare Ressourcen oder natürliche Energieressourcen wie Sonne oder so sind eben eine Typ 1 Energiequelle. Genauso analog, ja, ist das Internet zum Beispiel ein Typ 1 Kommunikationsmedium. Die Informationsgesellschaft ist eine Art der Gesellschaft des Typen 1, von der nächsten Generation, da wo wir hinwollen. Ja. die Sprache Englisch oder irgendeine Sprache, die wir global sprechen, möglichst viele Leute, ist eine Art der Kommunikation von Typen 1. Ja. Wir haben im Moment das Dilemma, dass der Übergang vom Typen 0 zum Typen 1 ein Paradigmenwechsel ist. Der bedeutet, dass wir gewisse Machtstrukturen, die wir haben heute in der Gesellschaft, dass wir die ablegen. Und die Machtstrukturen, die vorhanden sind, irgendwelche Gefühle, wie die Wirtschaft funktioniert, wie wir uns selbst verstehen überhaupt alle, ja, die lösen sich nicht ab von alleine, sondern das ist ein Prozess, der aktiv eben angegangen werden muss. Eine der Möglichkeiten, die eine Typ-0-Gesellschaft erhält, auch beim Übergang zu Typ 1, ist, dass sie sich zum Beispiel selbst zerstören kann. Das ist eine der Kräfte, die man, oder eine der Technologien, die man in dieser in diesem Entwicklungsstrang entwickelt, kurz bevor man zum Typen 1 kommt. So, und da entsteht diese grundlegende Frage, ob wir diese Kraft nutzen wollen, um das zu beenden, was wir hier treiben, oder ob wir uns bewusst für das Leben entscheiden. Und auf einer ähnlichen, bisschen abstrakteren Ebene vielleicht, müssen wir uns heute in der Gesellschaft überlegen, ob wir Informationen nutzen wollen, um zu einer nächsten Stufe der Entwicklung zu kommen. Oder ob wir das nutzen, oder ob wir das, was so hingeworfen wird, einfach nehmen und sagen, wir dachten, das wäre alles gewesen. So, es ist eine Frage davon, wie wir uns als Menschen eben bewusst entscheiden. So, ich weiß nicht, ob der Punkt, auf den ich raus will, irgendwie ganz deutlich wird, aber wir leben in einer Zeit, in der wir aktiv werden müssen, um uns an der Entwicklung der Gesellschaft zu beteiligen, in der wir nicht einfach zusehen können und irgendwas konsumieren können, ob das die Medien sind oder die Politik, die gemacht wird. Ja, das ist, was die Politik betrifft zum Beispiel, der Wahlkampf jetzt zum Beispiel war ein sehr gutes Beispiel für viele dieser verlogenen Sachen. Ob wir davon reden, dass wir Kinderpornografie bekämpfen können über Bilder oder Zugangssperren, ist vollkommen falsche Perspektive, aus der man da schaut. Genauso wie wir nicht 2009 darüber reden können, ob irgendwas wie Vollbeschäftigung irgendwie eine Perspektive ist, die wir haben wollen. Wer zur Hölle will Vollbeschäftigung? Ja, das ist, wir arbeiten doch jeden Tag daran, um über Programme oder Computer oder Technologie oder was auch immer uns selbst überflüssig zu machen. Es gibt doch nichts Schöneres als eine Gesellschaft, die auf einem technologischen oder gesellschaftlichen Level ist, dass sie möglichst wenig Arbeit braucht, um sich selbst zu erhalten, sodass jeder sich daran beteiligen kann, aktiv auf seine Gesellschaft mitzugestalten, Wissen zu schaffen, Wissen zu vermitteln, die Leute so zu erziehen, dass sie innerhalb einer Gesellschaft funktionieren, dass mehr Leute sich wieder um ihre Familie kümmern können und sowas. Das sind alles, das sind so die Fragen irgendwie unserer Zeit, über die wir uns eben Gedanken machen müssen. Und da spielt die Information einen extrem wichtigen Teil. Und das ist das, wo wir zumindest anbieten können, dass jeder, der mithelfen möchte, sich eben dahin bewegen kann. Und helfen kann, Transparenz zu schaffen, die jedem anderen ermöglicht, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, ich weiß, jetzt habe ich das Sven wollte gerade was sagen. Da habe ich dich.
Ich habe eine Runde, weil dieser Kader-Chef Typus von 101 hat erwähnt. Was ist Typus 2?
Also, ja.
Gibt es das überhaupt?
Ja, den gibt es. Also, klar. Ja, also die Frage ist, nee, also es gibt die Kaderchef-Skala geht von Typ 0 bis Typ 4, glaube ich, ist das definiert. Und im Typ 3 wären wir schon in der Lage, ganz abstrakt, alle Energie aus der Galaxie zu nehmen. Und vom Prinzip ist Star Trek zum Beispiel im Typ 3 angesiedelt, wenn man das so betrachten wollte. Also auf dieser, ich meine, das ist ein Schema aus den 60ern, aber es hilft halt einfach, vollkommen wertneutral zu sagen, ich habe eine Skala, an der ich den Fortschritt einer Zivilisation messen kann, um einzuteilen, wie verschiedene Schritte vollzogen werden müssen. Ja, und alles, der Paradigmenwechsel hängt eben nur davon ab, dass wir bewusste Entscheidungen treffen und aktiv am Leben teilhaben. Aktiv daran teilhaben, wie wir unsere Gemeinschaft gestalten und was machen. Niemand nimmt uns die Arbeit ab. Darauf können wir uns nicht verlassen, weder die Politik noch die Medien noch sonst wer. Wir müssen alle für uns selbst weiterdenken. Wir sind eben Teil des Problems und Teil der Lösung. Und ohne dass wir uns wieder involvieren, wird dann nicht viel passieren. So, jetzt hat Daniel Ellsberg mal sowas gesagt, wie Mut ist ansteckend. Das ist was wir sehr gerne propagieren. Wer sich involviert, da kann ich zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, wer sich involviert in irgendwas, was dazu beiträgt, dass die Gesellschaft sich gut entwickelt. Das weiß vielleicht noch jeder, der beim Roten Kreuz war oder was auch immer bei der Freiwilligen Feuerwehr. Der tut was, was die Gemeinschaft fördert irgendwie. Und das ist das, wo wir garantieren können, dass wenn man sich bei uns involviert, das ein befriedigendes Gefühl gibt. Also ich persönlich habe mich noch nie so gut gefühlt wie in den letzten Jahren, wie ich das mache. Einfach weil ich morgens aufstehe und ich weiß, dass der Tag wieder irgendwas Positives bringt. Und ich weiß, dass ich aufrecht gehen kann und mir keine Vorwürfe machen muss, dass ich irgendwie zugeguckt hätte. So, in dem Sinne sind wir ein Baustein. Ja. Wo wir wieder bei kleineren Bausteinen sind, aus denen wir dann gebaut sind, wir bräuchten noch Server. Ich glaube, das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich will es noch dazu sagen, wir sind vollkommen stress- und wartungsfrei, wir sind günstig und wir sind unbedenklich. Das heißt, keine Maschine, die man oder irgendwas, was man für uns macht, selbst wenn man einen Server hostet, hat dieser Server keine Verbindung zu uns als Projekt. Im Sinne davon, dass die IP-Adresse irgendwo auftaucht oder irgendwas. Alle unsere Server reden nur über irgendwelche VPN-Verbindungen irgendwohin. Und die ganze Außenkommunikation ist komplett entkoppelt von dem, was Leute uns als Ressourcen zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist extrem unwahrscheinlich, dass irgendjemand vorbeikommt, um den Server zu kassieren. Also das ist in keinem der Fälle bisher passiert. Wir haben hier den Morphium sitzen, unseren Domain-Sponsor, der, sage ich mal, ist ein etwas visibleres Target und hatte seine Hausdurchsuchung aufgrund der Publikation von der australischen Liste, nur um das auch gesagt zu haben. Das ist ein größeres Risiko, glaube ich, uns eine Domain zu geben, im Endeffekt, so ironisch das ist, als einen Server für uns zu betreiben. Ja. Tor ist ein anderer Baustein. Also alternativ, wer sich nicht zu uns durchringen kann, der kann sich zu einem Tor-Node durchringen vielleicht. Das wäre genauso ein Beitrag dafür, dass gewisse Sachen auf der Welt eben passieren können. Was mich nochmal dazu bringt zu sagen, dass falls jemand Interesse an einem sehr interessanten Code-Projekt für Tor hat, könnte er sich vielleicht auch mit uns in Verbindung setzen. Da hätten wir auch akuten Bedarf an etwas, was das Tor-Team nicht abdecken kann. Also nur für den Fall, dass da sich noch niemand motiviert sieht. Ja, und dann bin ich auch eigentlich schon durch. Ich würde gerne schließen mit diesem wunderschönen Zitat von Alexander Solzhenitsyn zu seiner Nobelpreisrede 1970, dass die Rettung der Menschheit eben gerade darin besteht, dass Allah alles angeht. Und das ist das, was ich zumindest versucht habe nahezubringen. Wir werden uns nicht darauf berufen können, dass irgendjemand anders was gemacht hat, sondern wir müssen uns selbst alle involvieren und wir müssen uns darum kümmern, wie es allen anderen geht, wie wir uns alle anderen mit allen anderen zusammen entwickeln für die Zukunft. Okay, vielen Dank. Also eigentlich war ja noch dieser zweite Workshop geplant und ich hatte das so gedacht, dass ich versuche hier ein bisschen was zu sagen, was inspiriert oder zumindest zum Nachdenken gibt. Leute zu motivieren, in den Workshop zu kommen und dann zu hören, was sie machen können. Ja. Der Workshop ist jetzt findet nicht mehr statt, weil ich dann leider zu spät war wegen der Bahn. Wir haben aber noch ein paar Minuten, also falls jetzt Leute konkrete Fragen haben oder auch hinterher noch ein bisschen drüber sprechen wollen, können wir das sehr gerne machen.
Eine Frage, danke für den Vortrag. Wie schützt ihr euch vor den Inhalten, die bei euch ankommen? Also so ein Mensch verkraftet ja nur eine gewisse Menge an Informationen über irgendwelche Sachen. Und ich kann mir vorstellen, dass es Nebenwirkungen von gewissen Informationen gibt. Was macht ihr da?
Also es gibt Sachen, die belasten. Und davon kannst du auch von richtig schlimmen Sachen kannst du dir nur so begrenzt viel anschauen. Ja. Der einzige Schutz, den du davor hast, ist, indem du möglichst viele Leute motivierst, dir zu helfen. Damit sich die Arbeit verteilt auf möglichst viele frisch Ausgeruhte. Ja, ich habe ja nichts gesagt, wie wir Sachen verifizieren. Also jedes Dokument, was kommt, wird ja verifiziert in einem Prozess. Das heißt, ein Dokument kommt rein, das landet in sowas wie einem Spool. Und es gibt bestimmte Leute, die sehen, was in diesem Spool liegt und die haben Kontakte zu einem Netzwerk von Spezialisten verschiedenster Art und Weise. Das sind Leute, die von Leuten, die forensische Untersuchungen von Dokumenten machen können und feststellen können, ob in der Bilddatei zum Beispiel im Scanner irgendwas verändert wurde. Ja, bis zu Leuten, die, sagen wir, im Jahrzehnte Erfahrung haben im Menschenrechtsbereich in Südafrika oder sowas. Oder die irgendwelche Fachanwälte sind für bestimmte Themen, die man dann involvieren kann. Und dann guckt immer ein bestimmter Pool von Leuten auf ein Dokument drauf, je nachdem, wie die spezifischen Anforderungen für dieses Dokument und seinen Inhalt sind. So, somit verteilt sich das schon so ein bisschen. Also wir haben Wir haben viele Dokumente und wir haben natürlich ein Problem, dass es viel Arbeit ist, aber es ist noch nicht so weit, dass wir uns deswegen dran fühlen. Also was die Inhalte angeht. Es ist eher, selbst wenn es wirklich schlimm ist, ja, es ist so, dass du den Eindruck bekommst, dass du verstehst, was schlimm ist. Eine Ahnung, die du vielleicht vorher hattest oder so, wird sehr plastisch. Ja, oder davon, dass du mal was gehört hast, wird auf einmal zum Anfassen. So, und das ist was, was eher ein gutes Gefühl verursacht, als dass es dir schlecht wird davon. So schlimm die Information dann an sich auch wieder ist. Ich hoffe, dass, also, das hat es etwas beantwortet.
Weitere Fragen?
Könnte es nicht auch sein, dass es Informationen gibt, die vielleicht wirklich nicht an die Öffentlichkeit sollten, weil sie vielleicht, naja, Chaos auslösen könnten oder so? Es ist extrem, aber ja. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade sowas passieren könnte. Und wenn ihr jetzt so ein Dokument da reinkriegt, dass ihr euch dann wirklich fragen müsstet, ist da jetzt wirklich ein Mehrwert da oder irgendwas Positives? Oder wiegt es das auf, wenn ich das jetzt veröffentliche? Oder kann ich das einfach nicht machen?
Eine sehr berechtigte Frage. Es gibt so einen Politiker hier in Deutschland, der im Rollstuhl sitzt, der hat zum Beispiel genau diese Ansicht, was einige Dokumente vor uns, dass das eben Chaos auslöst in dem Moment, wo sowas kompliziert wird. Ich verstehe die Frage, ja, und die Problematik ergibt sich immer. Persönlich gibt es einige Dokumente, die wir haben, wo ich persönlich gedacht hätte, habe ich Bauchschmerzen. Das Problem, das sich stellt, ist, wenn wir ein Versprechen geben, dass wir Dokumente nehmen und dass wir niemanden zensieren, im Sinne von in niemandem, nicht in, nach der Agenda eines anderen handeln, um diese Informationen zu unterdrücken, ja, dann können wir nicht beurteilen, was wir für relevant halten oder nicht. Weil wir ansonsten niemals glaubwürdig sein können. Ja, sonst kann niemand uns vertrauen, weil er nicht versteht, warum wir zu einem bestimmten Schluss kommen, dass das zum Beispiel Chaos auslöst. Für wen löst denn Chaos aus? Hat derjenige ein Recht, sich vor Chaos zu schützen überhaupt? Wer bestimmt das? Ja, auf welcher Ebene willst du das regeln? Ja, du könntest jetzt sagen, dass gewisse Sachen... Wir hatten zum Beispiel den Fall ganz oft, dieses konkrete Beispiel, was Dokumente aus dem amerikanischen Militär und Pen betrifft. Ja, wo wir Sachen publiziert haben, die eine gewisse Sicherheitsrelevanz haben für Truppen im Irak zum Beispiel. So. Das Wichtige ist, dieses Leck ist ja schon da. Es ist ja nicht so, dass wir diese Informationen irgendwo stehlen, sondern es gibt schon mindestens eine Person im Umfeld dieser Informationen, die ein Interesse daran hat, diese Informationen zu exponieren. So, wenn sie uns exponiert wird, dann ist sie öffentlich. Und dann weiß auch derjenige, der gerade exponiert wird, dass sie öffentlich ist und dass er gerade da ein Sicherheitsproblem hat. In dem Moment, wo jemand bei uns so einen Katalysator wie uns nicht nutzen kann, aber trotzdem das Dokument irgendwem geben will, dann schiebt das vielleicht irgendwo in Peer-to-Peer-Netz rein. Oder er verkauft es irgendwo oder macht was weiß ich was damit. Und niemand wird jemals wissen, dass dieses Dokument geleckt wurde und dass das Dokument ein Sicherheitsrisiko darstellt, weil es nicht mehr geheim ist. Ja, gerade bei sicherheitskritischen Fragen. Es ist immer besser zu wissen, dass du einen Security Breach hast, als es nicht zu wissen. Und das ist das, was wir eben sicherstellen, immer als allerletzte Maßnahme.
Kann man eigentlich sicherstellen, dass so ein Dokument auch wirklich irgendwie authentisch ist? Oder habt ihr da irgendwie, wie geht ihr da vor? Oder kann man das überhaupt, kann man das sicherstellen oder kann man das gar nicht?
Also, ich würde auch, aber ich meine, wir haben ja auch alle die Story mit den Hitler-Tagebüchern irgendwann mal mitgekriegt. Also, ich sag mal, das ist abhängig von extrem vielen Faktoren. Einer der größten Faktoren ist der ökonomische Aspekt dieser ganzen Sache. Das heißt, wenn du ein Dokument publizieren möchtest oder faken möchtest, was wirklich gut ist und was auch irgendwas betrifft, was einen richtig großen Einfluss nimmt, ja, das wäre ja die möglichst hohe Motivation, sowas zu machen, dann brauchst du sehr viele Ressourcen, um das zu machen. Und, also du brauchst zum einen Leute, die extrem gut sind, die Besten, die du hast, die sowas schreiben können, die müssen etwas konstruieren, was nicht wahr ist, was hundertprozentig wasserdicht ist, egal wer es beleuchtet. Ja? Und du läufst Gefahr, dass du exponiert wirst, weil jemand rauskriegt, dass es eine Fälschung war und vielleicht zurückführen kann, warum das gestreut wurde. Also dein Motiv erkennt zum Beispiel. Ja? Der Fälschung. Das heißt, es sind verschiedene Risiken, die du damit eingehst. So, und dazu kommt, ja, dass du ja ein Dokument, um das zu beantworten, wie wir das machen, aus ganz verschiedenen Aspekten betrachten kannst. Das heißt, ich kann, wenn ich ein gescanntes Dokument habe, prüfen, ob an dem Scan was modifiziert wurde, auf technischer Ebene, ob jemand da was photoshoppt hat oder was auch immer. Ja, ich kann genauso Leute einbinden, die sich in dem Themen, also in dem Umfeld des Themas, in dem es bei dem Dokument geht, die sich da sehr gut auskennen, um den Leuten zu sagen, prüft mal, ist dieses Dokument bekannt? Weiß man, dass es an einem bestimmten Datum zum Beispiel eine bestimmte Revision gab? Ist bekannt, wer Mitautor war an dem Dokument? Man kann auch einfach die Autoren anrufen oder kann von der Organisation, der das Ganze gehört, irgendwie eine Stellungnahme fordern. Und das sind dann ganz viele Sachen, die zusammenkommen und die einem ein eigentlich sehr robustes Rahmenwerk bieten, um ein Dokument zu beurteilen, meiner Meinung nach.
Ja. Gibt es da auch öfter Fälle, dass ihr sagt, das Dokument ist nicht echt?
Also das weisen wir zurück oder so? Wir hatten drei Stück bis jetzt. Wir hatten mehr. Aber wir tendieren dazu, dass wir Fälschungen auch publizieren. Ja, und zwar dann, wenn wir wissen, dass die Fälschung zum Beispiel gezielt gestreut wird. Es gibt eine ganz grässliche DPA-Story über uns. Ja. Da steht eben drin, dass man vorsichtig sein muss, irgendwie, weil bei uns dieses Steve Jobs AIDS-Zertifikat ist. Das ist ein gefälschter AIDS-Test, wo drin steht, dass Steve Jobs AIDS hat und der wurde eben vor ein paar Monaten mal zirkuliert. So, wir haben uns das Ding angeguckt, als er reinkam. Da sind sowohl inhaltliche Fehler drin, ja, also oder Widersprüche. Die Firma, die den AIDS-Test angeblich ausgestellt hat, war zu dem Zeitpunkt, als der angeblich veröffentlicht wurde, noch gar nicht existent. Also da gab es einen Logik-Error. Ja. Und zum anderen haben wir eben feststellen können, dass dieser Scan eben Photoshop war. Ja. So, jetzt haben sich alle drauf gestürzt, wie die Wilden, weil das Ding natürlich, hat das einige interessiert, ja, war gefälschter AIDS-Test von Steve Jobs und keine Ahnung, fanden sie alle ganz interessant, vor allem so in der Computerpresse. Und alle haben gesagt, oh, da müssen wir vorsichtig sein, da ist ein gefälschtes Dokument. Es war ganz klar als Fake markiert. Und wir wussten ja von ein paar Kontakten, die wir haben in den USA, dass dieses Dokument in Börsenkreisen zirkuliert wurde, weil Leute versucht haben, auf den Börsenkurs von Apple Einfluss zu nehmen. So, und wenn wir wissen, dass so ein Dokument zirkuliert wird, bewusst, und wir erkennen das als Fälschung, dann publizieren wir das und outen das. Einfach in der Hoffnung, dass es niemand anderes mehr ernst nimmt. So, ja, wenn bei uns was auftaucht, dann erregt es ja ein bisschen Aufmerksamkeit. Und in der Hoffnung, dass es sich verteilt, dass es eine Fälschung ist, publizieren wir das dann auch. Wir hatten einen Fall, da hatten wir von diesem ist natürlich peinlich, dass ich vergessen, in Binnenden war ja dieses schlimme Attentat auf diese Schule. Da gab es einen gefälschten Forum-Post, ja, wo dieser Amokläufer angeblich bei Couchen, glaube ich, einen Forum-Post gemacht hat und das angekündigt hat. Den haben wir auch bekommen und der war auch photoshopped und wir haben das relativ schnell gesehen. Aber der war so schlecht, Photoshop, dass wir halt gedacht haben, naja, wir haben genug anderes zu tun. Ja, bevor wir uns jetzt wieder so einen Schuh anziehen und die Presse irgend sowas sagt, dann lassen wir den mal außen vor. Zwei Stunden später, ja, stand er beim Spiegel. So, und die sind alle drauf reingefallen. Also das ist halt so die Kehrseite der Medaille von drauf. Ja. Und aus meiner persönlichen Perspektive ist es immer besser, den Fake zu outen, als irgendwas im Raum schwirren zu lassen.
Okay. Ich habe eigentlich keine Frage, sondern zwei kurze Bemerkungen. Zum einen zu meinem Vorredner, ich habe es eben schon mal leise gesagt, aus der Kryptographie ist es bekannt, Security über Obscurity ist ein schlechtes Konzept. Ich glaube, das gilt auch in der Politik. Zum anderen wollte ich nochmal zurück auf dieses EISS, was du eben erwähnt hast, Daniel. Es hat mich ganz stark erinnert an das Essay We Lost the War, das Frank Rieger und Rob Gonkreib, ich glaube, 2005 veröffentlicht haben. Ja. Weil darin postuliert wird, dass es Kreise gibt in der Politik, die sich einfach auf die Zukunft vorbereiten. In dem Fall haben sie das halt gedacht für Deutschland oder für die Niederlande, auf den sich verschärfenden Nord-Süd-Konflikt und sich versuchen vorzubereiten. Das, was du da eben vorgestellt hast, schlägt genau in diese Kerbe, ja, und trifft genau dasselbe.
Es wird nur leider selten so explizit gesagt. Ja, da war, glaube ich, noch eine Frage.
Mich würde mal interessieren, welche zeitliche Verzögerung von eurer Kenntnis von dem Dokument, ja, bis zur Veröffentlichung.
Das ist extrem abhängig davon, wie viele Ressourcen uns gerade zur Verfügung stehen. bis zu dem, wie komplex es ist, Material zu prüfen. Bei manchen Sachen geht es extrem schnell und bei manchen Sachen dauert es eben länger, wenn es komplex ist, das zu verifizieren. Es gibt noch einen dritten Faktor, der ist einfach, dass wir immer mit einem bestimmten Delay publizieren, damit keine Zuordnung möglich ist, wann was, also ein Datenstrom, den man beobachtet, der zu uns geht, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir publizieren. Das, da gibt es verschiedene Mechanismen, die das eben ein bisschen zufällig machen. Ja, wenn wir wissen, dass ein Dokument dringend ist, es gibt eine Frage, wenn man bei uns was hochlädt, gibt es 6 Fragen. Und wenn die 6. Frage ist, ob es die Veröffentlichung dringend ist. Wenn man sagt, dass es dringend ist, dann bekommt das eine Priorität und wir können das schneller abarbeiten.
Also, weil da mir die Gedanken durchgehen, wenn jemand was zuschickt, ist es vielleicht schon ein Selbstschutz. Und ja, will ja dann, dass es wirklich schnell veröffentlicht wird.
Ja, das kann man dazu schreiben.
Was ist also auch aktuell der Fall ist,
ja.
Dass man sich selber unterstützt.
Ja, also in manchen Fällen schreiben Leute das dazu, in vielen Fällen schreiben Leute, dass es nicht um Tage geht oder so. Also wenn ein Dokument schon seit ein paar Jahren existiert oder sowas, dann. Aber bei akuten Fällen, da sind wir auch dran. Also, und genauso, um das zu sagen, kann man auch ein Embargo-Datum verhängen. Also man kann auch den Zeitpunkt setzen, an dem publiziert werden soll. Das heißt, wenn man was hochladen will, beispielsweise Sicherheit, das funktioniert auch. Ja, dass man weiß, man will das irgendwo haben, dass es nicht antastbar ist von irgendwem. Und falls man sich nicht innerhalb von einem Monat mit uns in Verbindung setzt, dann wird das automatisch publiziert, zum Beispiel.
Ja, hallo. Meine Frage ist, wie kann man euch helfen als Experte und sagen wir, ich kenne mich gut aus im Internetbelangen und würde da gerne mithelfen, Sachen zu verifizieren oder so. Und wie habt ihr da auch sozusagen, wie fasst ihr Vertrauen zu euren Experten? Die könnten ja genauso gut Informationen, in denen vielleicht Quelleninformationen noch nicht ganz bereinigt sind, abgreifen und die Quellen dann ja, im offenstellen wieder.
Das ist ein sehr guter Punkt. Also wir sind im Moment, wie gesagt, wir sind ja noch in dieser Beta-Phase. Ja? Und in der Beta-Phase im Moment ist das ein Kreis von Leuten, der relativ geschlossen ist. Also auch, also egal um was es geht. Ja? Sowohl Leute, die eben technische Entwicklung machen für uns, sind alles Leute, über die wir über ein paar Ecken vielleicht etablieren können, dass wir denen vertrauen können. Ja? Und genauso funktioniert das mit den Experten, die halt mit uns zusammenarbeiten. Ja, es sind viele Leute, die zum Beispiel über unser Material mal geschrieben haben und die dann gesagt haben, hey, ich würde euch gerne noch mehr helfen, das macht hier gute Sachen. Ja, und wir können ja auch Arbeit so verteilen, dass wir Leute beobachten können zum Beispiel. Also im Sinne davon machen die akkurate Arbeit oder verhalten die sich irgendwie so, dass man denkt, wir haben eine eigene Agenda und so. Das ist der komplizierteste Teil dieser ganzen Sache. Ja, wie baut man dieses Vertrauensnetz eben auf und wie stellt man sicher, dass es nicht unterlaufen wird? Ja, aber da sind wir, das wird mit Release 1.0 auch ein bisschen einfacher. Da gibt es andere Transparenzmechanismen, die ermöglichen zu sehen, auch für die Öffentlichkeit dann hoffentlich, wenn wir das schaffen, alles zu implementieren, die auch der Öffentlichkeit ermöglichen werden zu sehen, wie gerade der Prozess läuft. Also was zum Beispiel bearbeitet wurde, von wem, welche Dokumente gerade in Bearbeitung sind oder solche Sachen. Da kommen dann auch wieder Abwägungen dazu, dass gewisse Sicherheitsfragen, man will ja auch niemanden exponieren, ja, aber es wird so Kontrollmechanismen halt einfach. Das ist kompliziert und braucht halt leider viel Zeit. Das ist einer der Gründe, warum wir das sowas brauchen.
Ich würde sagen, wir machen noch eine Frage und dann müssen wir durchlüften
wollen auf den nächsten Vortrag.
Ja, ich glaube, er hat schon mal
Das hätte ich noch eine Frage. Und zwar, du hast gesagt, du wunderst dich, dass so wenig von diesem krassen Dokument, was du da vorhin hattest, Bescheid wussten und so. Und da habe ich mich so gefragt, naja, wie kriege ich denn überhaupt mit, dass jetzt ein Dokument wirklich relevant ist, auch für mich? Also ich meine, gibt es irgendwie ein Best of Wikileaks oder so? Ich lese mir ja nicht alles durch, was da geleakt wird.
Das
hat ja keiner. Ihr wollt das ja auch nicht werten, habt ihr gesagt.
Das also, ist klar.
Aber irgendwie muss doch jemand werten.
Ja, was, genau. Diese Wertung ist eigentlich Wertung ist die Aufgabe der Medien im klassischen Sinne. Die Medien sind die vierte Säule als Kontrollinstanz, die sicherstellt aus einer objektiven Beobachtung, was passiert und die darüber Bericht erstattet, was für dich als Bürger relevant ist. Und es ist eben wichtig zu verstehen, dass diese Medien in der Komplexität der Welt, die wir heute haben, so nicht mehr funktionieren. Ja, dass wir nicht die Lösung sind oder nur das Dokument daraus zu schieben nicht die Lösung ist, ist ganz klar. Aber es ist halt eben ein Teil, um darauf hinzuarbeiten. Ja, zudem hatte ich vergessen zu sagen, morgen gibt es zu diesem Dokument auch endlich den ersten Beitrag in den Nachrichten. Also nur, dass sie gesagt haben, bei der Port Mainz. Da haben sich endlich ein paar Leute dieses Themas angenommen, um jetzt eine Reportage zu machen. Ja, in den Nachrichten kommt es nicht, weil es nicht gestern dokumentiert wurde oder publiziert wurde. Das Dokument ist vom Juli und egal welche Nachrichtensender du eigentlich fragst, was die Tagesschau betrifft oder heute oder irgendein anderes Nachrichtenmagazin, die sagen dir, wir machen ja nur das, was heute passiert ist. Ja, das ist schon eine der Mechanismen. Das Dokument war passwortgeschützt so, dass niemand Copy und Paste konnte aus dem Dokument raus. Das ist eine reine Schikanemaßnahme, um sicherzustellen, dass es jeder Journalist möglichst schwer hat, aus dem Dokument zu zitieren und irgendwann keinen Bock mehr hat und aufgibt. Das hat nichts, keine andere Funktion, dieser Schutz. Außer die Leute zu demotivieren, sich mit dem Material zu beschäftigen. Und das sind halt eben lauter solche Kleinigkeiten, die da ineinander spielen, die dazu führen, dass bei uns nichts mehr ankommt. Also in der Öffentlichkeit. Ja. Okay. Super.
Ja. Dann, ja. Ja, ich wollte mich auch noch bedanken bei dir. Vielen Dank.